Ich lese den Wertetext für heute. Wir sind wache Mitbürger und suchen der Stadt und der Schöpfung Bestes. Wir beten für unsere kleine und große Mitwelt. Wir halten uns offen für Veränderungen und prüfen immer wieder, ob unser Dienst noch unserer Vision entspricht. Alles bleibt darauf ausgerichtet, den Menschen in Greifswald in jeder Beziehung zu dienen und sie zum Glauben an Jesus zu rufen. Als Einzelne beten wir auch für einige wenige Menschen konkret, dass wir sie einladen können und sie auf dem Weg des Glaubens finden.
Liebe Gemeinde, wir befinden uns in der Gottesdienstreihe, zu den Werten unserer Gemeinde. Ein Wert ist das, was einem wichtig ist, das, was man leben will, was man zeigen will, das, was man ausstrahlen will. Das ist aber auch sehr konkret. Wir wollen gemäß unserer Werte auch unser Geld als Gemeinde ausgeben. Unser Budget will unsere Werte widerspiegeln, weil uns wichtig ist, den Menschen in Greifswald zu dienen. Darum zahlen wir die Würstchen beim Sommerfest. Relativ konkret. Weil uns wichtig ist, die Menschen in Greifswald zum Glauben zu rufen, investieren wir in hochqualitative Veranstaltungen, zum Beispiel in der Stadthalle, um den christlichen Glauben vorzustellen. Da wird es konkret. Ein Wert ist mehr als ein Wunsch. Mit einem Wert verpflichtet man sich. Man strebt etwas an. Man hat ein Ziel vor Augen. Man nimmt das wahr, was schon geschieht, und feiert das, was gelingt. Die Werte, die wir als greifbare Gemeinde haben, haben wir uns nicht einfach ausgedacht. Sie sind keine Laune eines Gemeindewochenendes. Unsere Werte entstanden, indem wir uns gefragt haben, was eine christliche Gemeinde ausmacht in Greifswald. Unsere Werte entstanden, indem wir gemeinsam die Bibel gelesen haben und gefragt haben, was die DNA einer christlichen Gemeinde hier ist, was unsere DNA sein soll. Sie entstanden aus dem, was wir als Gemeinde erlebt haben, aus unserer Geschichte hier, aus dem, was uns geschenkt wurde in den letzten Jahren, was sich uns gezeigt hat. Heute beschäftigen wir uns mit dem Wert Außenorientierung. Ich lese den Predigttext vor. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen: Geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Und als man sah, sie wegfahren, und viele hörten es, liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und Jesus stieg aus, sah die große Menge, und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Dann, und der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Die Stätte ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsherum gehen und sich etwas zu essen kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm: Sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach: Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie: 5 und 2 Fische. Und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten tischweise auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und 2 Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie ihnen austeilten. Und die 2 Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, 12 Körbe voll und von den Fischen. Und die Brote gegessen hatten, waren 5000 Mann. Liebe Gemeinde, nun hoffe ich, dass sich beim Hören dieses vielleicht vertrauten Bibeltextes nicht gleich der Kindergottesdiensteffekt einstellt. Kindergottesdienst-Effekt, die Geschichte kenne ich schon. Gewohnheit lässt ja auch bekanntlich abstumpfen. Aus diesem Grund möchte ich nochmal in die Geschichte hineingehen, in der Hoffnung, dass auf uns wieder eine Entdeckung wartet. Nämlich, dass wir die Geschichte nicht nur lesen, sondern dass die Geschichte auch uns liest. In unserer Situation und das besonders im Blick auf den greifbar Wert Außenorientierung. Obwohl der Text 2000 Jahre alt ist, so habe ich dennoch den Eindruck, dass es für uns nur eines kleinen Schrittes bedarf, von unserer Situation in diese Geschichte hinein. Natürlich befanden sich die Menschen damals nicht in einem Kirchengebäude wie heute hier, sondern auf dem freien Feld. Sie saßen nicht auf Stühlen versammelt, sondern auf dem harten Boden. Es waren 5000 versammelt damals und nicht wie heute etwa 100. Aber Hunger haben wir auch. Nicht nur Hunger für den Leib, dafür gibt es ja nachher das Bistro, sondern Hunger nach einem Wort unter den vielen Worten. Ein Wort, das uns satt machen kann. Ein Wort, das uns satt machen kann in dem vielen, was uns auszehrt. Hunger, der gestillt werden will. Ich möchte dieser Geschichte Schritt für Schritt folgen. Genau beobachten, was hier passiert. Ich habe eine Navigation vorbereitet für euch. Hunger. Eigentlich will Jesus weitergehen. Endlich allein sein, ohne sich dem ständigen Anspruch anderer aussetzen zu müssen. Vielleicht will er selbst einfach mal durchatmen. Vielleicht will er die Nachricht vom Tod des Täufers, die er in der Geschichte zuvor gerade erhalten hat, einfach verdauen. Aber die Menschen ziehen ihm nach. Sie lassen ihm keine Ruhe. Jesus sieht nicht Störenfriede. Er sieht, dass sie von innerer Unruhe getrieben sind. Sie suchen seine Nähe. Er nimmt ihre Bedürfnisse wahr. Er sieht und sie jammerten ihn, heißt es bei Luther. Jammerten ihn. Wörtlich bedeutet das, es drehten sich ihm beim Anblick die Eingeweide um. Denn dort sitzt für die Hebräer die Welt der Gefühle. Wir würden sagen, was Jesus sieht, geht ihm unter die Haut. Es geht ihm an die Nieren. Es bricht ihm das Herz. Er lässt sich von der Not der Menschen berühren. Und es entsteht eine heilsame Nähe. Das halte ich für den Ursprung seiner Heilungen und Wunder. Hunger, jenes zehrende Gefühl, das nicht eher Ruhe gibt, bis es gestillt ist. Gestillt ist ja auch so ein wunderschönes Wort der deutschen Sprache. Es erinnert uns an den Zustand, der dann eintritt, wenn ein hungriges und schreiendes Kleinkind endlich satt und rundum zufrieden wird und so Gott will einschläft. Es gibt den Spruch, dass an der Brust der Mutter Hunger und Liebe zusammenkommen. Das Stillen des Hungers ist im tiefsten Inneren ein Liebesakt. Das Stillen des Hungers als Akt der Liebe. Wir und andere Menschen schreien nur noch selten so lautstark, wenn wir unsere Bedürfnisse stillen möchten. Aber ich vermute, dass viele von uns noch Bedürfnisse kennen, die sich mit diesem Hunger aus dieser Geschichte paaren. Den großen Hunger nach Nähe, den Hunger nach Anerkennung, nach Sinn, den Hunger nach Befreiung, vielleicht dem Ende der Tränen, vielleicht Hunger nach Gott. Welchen Hunger erkennen wir an den Orten, an die wir gestellt sind? Welchen Hunger erkennen wir in den Gesprächen mit Freunden und Bekannten? Welchen Hunger erkennen wir im Ostseeviertel am Bauwagen oder in den Gesprächen nach dem Greifbar in der Stadthalle? Wie reagieren die Jünger auf diesen Hunger der 5000? Die Jünger sind ziemlich cool, sie wählen eine ausgesprochen pragmatische Lösung. Die Antwort der Jünger: Lass das Volk gehen, damit sie in die Dörfer ziehen und sich zu essen kaufen. Die Jünger nehmen den Hunger schon wahr, aber sie schieben die Lösung des Problems auf die ab, die unter dem Hunger leiden. Die sollen doch für sich selber sorgen. Die Jünger haben nicht geplant, sie haben es nicht vorhergesehen, dieses Bedürfnis ist ihnen vor die Füße gelegt worden. Die Jünger nehmen wahr, Aber die Jünger stellen sich nicht diesem Hunger. Es folgt der Auftrag. Jesus spricht, gebt ihr ihnen zu essen. Keine Diskussion. Die Not der anderen ist zu meiner Not geworden. Keine Ausrede, keine Entschuldigung, aber auch keine Anweisung. Einfach nur, geh hin, du bist verantwortlich, mach. Die Not des anderen ist zu meiner Not geworden. Die Not des anderen ist zu meinem Auftrag geworden. Jesus, der im Johannesevangelium von sich selber sagt, ich bin das Brot der Welt, nicht der Brotkorb, aus dem man sich bedienen kann, sondern ich selbst bin das, was satt macht. Jesus nimmt sich des Problems an, nimmt sich des Hungers an, aber nicht ohne uns und seine Jünger. Wir, seine Jüngerinnen und Jünger, sollen nicht nur selber satt werden, sondern auch andere satt machen. Und gerade darin schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Das spiegelt sich in dem Wert Außenorientierung wider. Welch eine Zumutung! Sogleich wird der Mangel sichtbar. 5 Brote, 2 Fische. Mehr ist es nicht. Mehr ist es wirklich nicht. Deutlicher kann der Mangel nicht sichtbar werden. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Jünger und auch wir sind versucht, es gar nicht zu probieren. Es gar nicht zu versuchen. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Vielleicht in unseren Situationen so. Es ließen sich nur einige Mitarbeitende für den offenen Bauwagen rufen. Viele sind wir nicht. Ach, vielleicht machen wir es auch nicht. Menschen und Mitarbeitende kommen und gehen begreifbar. Viele sind es nicht. Vielleicht sollen wir nicht probieren, große Events mehr auf die Beine zu stellen. Mit anderen Worten, was wir auch zusammenkratzen, es reicht nicht. Vergeblicher Einsatz angesichts einer nicht zu bewältigenden Aufgabe. Das ist frustrierend. Das Eingeständnis des Mangels ist zurzeit ja ein sehr beliebtes Thema in unseren Kirchen. Nicht nur in den evangelischen Kirchen, sondern auch in den katholischen Landeskirchen, in der katholischen Kirche. Das ist eine gewisse Art von Ökumene, die Ökumene des Mangels, die wir feiern. Mangel, das kennen die Gemeinden, die Kirche verliert an Bedeutung, die Kirche verliert an Größe, an Personal, sie zieht sich aus den Orten zurück, die Kirche verliert Gebäude und so weiter. Die Menschen ziehen sich zurück. Mangel, das gibt es auch in der persönlichen Variante, nämlich der Mangel, der sich auf die eigenen Grenzen bezieht. Das kann dann so lauten, meine Zeit reicht nicht. Oder mit der Person komme ich gar nicht zurecht. Oder mit diesen Ehrenamtlichen ist keine Kirche zu bauen. Immer hört man nur die Killerphrasen, das war immer schon so, das klappt hier nicht. Oder im Team stimmt es nicht. Oder ein anderer Mangel, ich werde nicht wahrgenommen, noch wieder und wahrgenommen, noch unterstützt. Oder diese Aufgabe überfordert meine Möglichkeiten. Oder in dieser Gemeinde ist nichts zu bewegen. Was ich habe, reicht nicht, um es mit anderen zu teilen und Hunger zu stillen. Was ich habe, reicht nicht, um es mit anderen zu teilen und Hunger zu stillen. Das Eingeständnis der Grenzen ist schmerzhaft und notwendig. Denn solange wir diese Grenzerfahrungen noch vor uns haben, werden wir uns in den eigenen Möglichkeiten erschöpfen und scheitern. Wir schauen auf die Aufgaben, wir schauen auf uns, anstatt die Blickrichtung zu ändern. Der Mangel wird sichtbar. 5 Brote und 2 Fische. Mehr ist es nicht. Und wichtig ist, das ist nicht nur scheinbar zu wenig, das ist wirklich ganz tatsächlich zu wenig. Die Botschaft heißt jetzt nicht, jetzt reißt euch zusammen und sucht nochmal in allen Ecken nach. Es ist wirklich zu wenig. Mitten im Frust an dieser Stelle beginnt das Geheimnis der Berufung in den Dienst Jesu Christi. Ich habe nicht alles im Griff, sondern ziemlich leere Hände. Und dann kommt die Hingabe. Was macht Jesus? Was sagt er? Jesus macht ihnen keine Vorwürfe. Er macht ihnen kein schlechtes Gewissen. Er fragt nicht, was soll denn das sein? Oder warum habt ihr nicht mehr zu bieten? Was Jesus sagt ist, vergrabt nicht das, was ihr habt in eurem Frust. Bringt mir, was in euren Augen nicht reicht. Jesus lädt ein, legt das Wenige in meine Hände. Jesus spricht, gebt mir, was ihr habt, gebt mir eure 5 Brote und 2 Fische. Gebt mir euer, das reicht nicht. Gebt mir euer, das schaffe ich nicht. Gebt mir euer, das wird sich nicht ausgehen. Die Zukunft der Kirche, der Anfang allen Dienstes, wenn man mit Jesus unterwegs ist, beginnt nicht im Warten auf größere Gaben und größere Fähigkeiten, nicht im Warten, dass sich die Umstände verändern, sondern in der Hingabe des Vorhandenen an Jesus. Diese Einladung zum Wechsel der Perspektive ist für mich eine Schlüsselstelle in dieser Geschichte. Weg von dem Blick auf die übergroße Aufgabe, auf meine mangelhaften Möglichkeiten. Weg von den eigenen Händen und dem, was wir darin halten, hin zu ihm. Sich in der eigenen Ausrichtung nicht mehr von dem Mangel fixieren und knechten zu lassen und entmutigen zu lassen, hin zur Verheißung, die in seiner Stimme klingt, bringt sie mir her. In der Greifbar-Gemeinde wurde aus dem anfangs unbeholfenen Hilfsangebot einiger Studenten an eine überforderte Mutter das diakonische Kernstück unserer Gemeinde mitten im Plattenbau, mit dem Wenigen. Und wir lesen vom Dank und Zerbruch. Das zu wenig, das es reicht nicht, das schaffe ich nicht, ist Jesus ein Dankeschön wert, ein himmlisches Dankeschön wert. Jesus, der von Anbeginn der Zeit an der Seite des Vaters stand und Vollkommenheit kannte, sagt Danke für unsere bescheidenen Gaben. Er sagt Danke für das, was du und ich für zu bescheiden halte. Er sagt Danke für deinen Einsatz zwischen Tür und Angel. Jesus sagt Danke für die Halbherzigkeit, für die Bruchstücke, die wir ihm hingeben. Wer sich und seine Gaben im Dankeschön Jesu sehen lernt, der kann von sich selber nicht mehr gering denken. Das Dankeschön, das Jesus seinem Vater zuruft, ist wie eine Brille, mit der wir uns und unsere Gaben sehen lernen. Und wer sich und seine Gaben durch diese Brille des Dankeschöns sieht, kann nicht mehr gering von sich denken. Und was die Jünger geben, bleibt nicht, was es ist. Jesus nimmt es und zerbricht es. Was wir geben, bricht er. Was wir geben, bleibt nicht, wie es ist. Was wird hier gebrochen? Vielleicht unser Minderwertigkeitsgefühl. Vielleicht das Gefühl, ich kann nicht, ich habe nichts, ich bringe nichts. Im Danken und Brechen Jesu darf ich entdecken, ich bin begabt, ich habe Fähigkeiten. Ich kann anderen etwas Kostbares geben. Ich kann Hunger stillen. Und das macht mich selber auch satt. Was wird hier gebrochen? Vielleicht nicht unser Minderwertigkeitsgefühl, sondern vielleicht unser Narzissmus, der sich in anderen spiegeln will. Schaut her, was ich alles kann. Im Danken und Brechen Jesu darf ich erkennen, ich bin ein Mensch mit Grenzen und Schwächen. Ich bin ergänzungsbedürftig, aber auch ergänzungsfähig. Ich kann auch geben. Nicht jeder kann alles, aber alle können etwas. Und es muss durch seine Hände, durch Jesu Hände, damit etwas draus wird. Liebe Gemeinde, diese Stelle ist eine sehr herausfordernde Stelle in dieser Geschichte. Gerade im Übertrag. Was wäre, wenn Jesus nicht das vermehrt, was wir ihm bringen, sondern zuerst zerbricht, was wir ihm bringen? Was, wenn Jesus zuerst zerbricht, bevor er es fruchtbar werden lässt? Was, wenn er es zuerst in den Tod schickt, bevor er es zu neuem Leben erweckt? Was, wenn das Weizenkorn sterben muss, ja muss, damit es Frucht bringt? Was muss hier sterben? Stolz? Unsere Fantasien von Größe? Unser Bild von einer perfekten Gemeinde? Vielleicht Erfolgswahn oder unser Selbstbild? Was hier passiert, ist fast wie beim Abendmahl. Denn genau hier passiert etwas Geheimnisvolles, nämlich in den Händen Jesu. Nicht in den Händen der Jünger, nicht in unseren Händen. Nicht ohne Grund tauchen auch hier die Worte aus der Einsetzung des Abendmahls auf. Denn dieses Brechen verdichtet sich in der Feier des Abendmahls. Das Unvollkommene muss nicht verborgen werden. Und so kommt es zur Austeilung. Die Jünger werden nun nach der Beauftragung angeleitet, auszuteilen. Nach Dank und Zerbruch teilen die Jünger aus, was sie verwandelt aus Jesu Hand zurückbekommen. Es ist spannend, dass wir eigentlich nicht wissen, was sie aus Jesu Händen empfangen haben. Vielleicht mehr Brote und Fische, vielleicht mehr Glaube. Wann wurde es denn jetzt mehr? Vielleicht waren es an dieser Stelle noch immer 5 Brote und 2 Fische. Vielleicht in keinen Händen, sondern im Essen. Im Austeilen wird das verborgene Wunder offenbar. Das Wunder ist, es reicht. Menschen werden satt. Freude wandert über die Gesichter. Ebenso ist das eigentliche Wunder der Wandlung im Abendmahl auch nicht in den Elementen zu suchen, sondern in der Verwandlung von denen, die mit und unter Brot und Wein Anteil bekommen und Anteil haben an der Lebenskraft des Gekreuzigten und Auferstandenen. Das ist das Wunder. Wir teilen ein wenig Zeit, ein wenig Glaube, ein wenig Hoffnung, ein wenig Liebe. Und er, Jesus, teilt sich mit. Wir geben das Wenige und er gibt die Fülle. Ein paar zögernde, leise Worte, ein Psalm am Sterbebett, eine Idee für die Dekoration des Raumes, ein paar Kartons für den Umzug des Nachbarn, ein aufmerksames Hilfsangebot für die überforderte Nachbarin mit 5 Kindern. Und er teilt sich mit. Wir bringen einen Kuchen mit zur Straßenfeier. Dabei haben wir im Blick, dass die Nachbarin von dem Kirschkuchen aus ihrer Kindheit gesprochen hat. Und er teilt sich mit. Wir sprechen nicht beschämt über unsere Gemeinde und den christlichen Glauben im Kindergarten bei den Elternabenden, sondern fröhlich und laden dazu ein. Und er teilt sich mit. Wir packen begreifbar in der Stadthalle mit an, stellen Stühle, Theatern im Theaterteam, musizieren im Musikteam, versorgen die Mitarbeiter vor den großen Einsätzen, teilen Plakate aus und Flyer aus und er teilt sich mit. Und 5000 werden satt. Es kommt zum Wunder. Wer ist nun das Objekt der Verwandlung geworden? Die Brote? Die Menschenmasse? Oder die Jünger? Wer ist denn bei uns Objekt der Verwandlung? Wir? Jene, die sich Jesus zuwenden? Unsere Predigten? Wunder über Wunder. Und das Schöne ist, kein Ende bis heute. Was wir erwarten dürfen, ist doch, dass Menschen satt werden. Auch mit dem Wenigen. Was die biblische Verheißung ist, ist, dass Menschen satt werden. Und jetzt müssten wir eigentlich noch eine Art Restesammlung machen, bei der jeder beiträgt, was bei ihm und bei ihr so als Brotkrümel übrig geblieben ist. Und es ist sicherlich genug da, damit 12 Körbe voll werden, damit es noch andere satt macht. komme zum Schluss. Worauf kommt es an? Mit leeren Händen kommen wir vor ihn und hoffen, erwarten, erbitten alles von ihm. Oft sind wir problemgeleitet und sind gelähmt vom Mangel und vom Fehlen. Doch Christen und Christinnen sind vom Evangelium her visionsgeleitet und nicht problemgeleitet. Und unsere Vision ist klar: Jesus macht Menschen satt. In ihm, bei ihm und durch ihn werden Menschen satt. In seinen Händen passiert das Wunder. Und in dieser Geschichte lesen wir, was die Aufgabe der Jünger und Jüngerinnen ist, nämlich Jesu Handlanger zu sein. Das durchzieht das Verhältnis Jesu mit seinen Jüngern. Michael Herbst hat vor 2 Jahren eine längere Predigt über dieses Handlangersein der Jünger und Jüngerinnen Jesu gesprochen. Das ist ein schönes Bild, denn es ist oft negativ konnotiert. Es ist oft negativ konnotiert. Handlanger will niemand sein. Aber dieses schöne Bild, Jesus zur Hand zu gehen, das möchte ich mit dem letzten Gedanken jetzt zur Sprache bringen. Als Handlanger Jesu sind die Jünger endlich einmal nicht mit sich beschäftigt. Sie sind ausgerichtet auf Jesus. Und für diesen Moment vergessen sie ihren eigenen Ehrgeiz. Für diesen einen Moment sind sie ganz eins, weil ihre Aufmerksamkeit auf Jesus ausgerichtet ist. Er zieht sie in ihren Bann. Und die schöne Nebenwirkung ist eine befreite, frohe, entspannte Selbstvergessenheit, wie sie sie zuletzt als Kinder beim Spielen erlebt haben. Vergessen ist aller Streit, unbedeutend sind die Unterschiede. Sie folgen zusammen ihrem Herrn, Jesus. Und dass sie sogar nicht an sich denken müssen, werden sie nicht bedauern. Sie sind fasziniert und in Beschlag genommen von ihrem Herrn. Sie gehen ihm zur Hand, hier und da. Luther hat noch ein paar andere schöne sprachliche Formulierungen in die Bibel eingebaut. Eine schöne sprachliche Formulierung ist: Der Herr bedarf deiner. Luther kannte noch den Genitiv. Heute würde man sagen, der Herr braucht dich. Auch für uns und für uns Jüngerinnen und Jünger Jesu gilt: Der Herr bedarf deiner. Er bedarf meiner und deiner und deiner. Dass wir ihm zur Hand gehen, hier und da. Dass wir unseren Herrn loben. Dass wir die Räume vorbereiten und er und sein Wort in der Gemeinschaft erlebbar wird. Dass wir heranbringen und teilen, was aus Jesu Händen kommt. Und am Ende reicht es. Irgendwie. Am Ende ist nicht mehr der Mangel im Blick, sondern wie der Herr, wie Jesus einzieht in das Leben der Menschen, die ihn aufnehmen wollen. Das ist Jesu Mission. Das ist auch unsere Mission. Es ist der Herr, der kommt. Er setzt beharrlich durch, was sein Wille ist. Und wir gehen ihm nur zur Hand. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Amen.